Krisen, Kriege, Katastrophen. Wie steht es um Zivilschutz in Deutschland? Deutschland sieht sich heute Bedrohungen gegenüber, die vor einiger Zeit noch als bloße Planspiele galten. Nicht erst ein Krieg wäre eine Zerreißprobe für die moderne Zivilgesellschaft. Sabotage, verdeckte Operationen fremder Geheimdienste und gezielte Hackerangriffe erleben wir schon jetzt. Auch globale Lieferketten, Extremwetterlagen und Pandemien bergen Risiken und Gefahren. Das sind Herausforderungen für den staatlichen Zivilschutz, aber auch für Bürgerinnen und Bürger selbst. Darum geht es im Gespräch mit Sabine Lackner. Sie ist Präsidentin der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. Guten Tag, Frau Lackner.
Guten Tag, Frau Mattei.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Frau Lackner, der Blackout in Spanien neulich hat gezeigt, auch in Friedenszeiten kann es Notlagen geben. Sind die Menschen in Deutschland nach Ihrem Eindruck auf solche Lagen vorbereitet?
Sie sind auf jeden Fall schon deutlich besser auf solche Lagen vorbereitet als noch vor dem völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Ukraine. Das hat uns doch in Erinnerung gerufen, wie fragil Freiheit, Demokratie, Frieden doch dann tatsächlich sind, wenn eine regelbasierte Weltordnung plötzlich ausgehebelt wird. Eine erste Zerreißprobe haben wir schon gesehen. Sie haben es angesprochen mit der Corona-Pandemie, als es auf einmal, jetzt sage ich mal, kein Klopapier mehr gab. Da hat man noch sehr hektisch, sage ich jetzt mal, reagiert. Aber mittlerweile beispielsweise auch durch einen nationalen Bevölkerungsschutztag, der auch neu etabliert wurde, der hat schon zweimal stattgefunden, wird in diesem Sommer in Rostock ausgerichtet, wird dieses Thema mehr an die Menschen herangetragen und sie interessieren sich auch dafür.
Also das öffentliche Bewusstsein zum Thema Zivilschutz hat sich über die Zeit durchaus verändert.
Es hat sich durchaus verändert. Ich möchte jedoch auch sagen, dass wir schon da sind, dass wir eine resiliente Bevölkerung flächendeckend sind. Da ist noch ein bisschen Strecke zu machen.
Wie bewerten Sie denn den aktuellen Zustand des institutionalisierten Zivilschutzes in Deutschland, dessen Teil der THW ja auch ist? Ist dieser Zivilschutz ausreichend auf Krisen und Notlagen vorbereitet?
Wenn Sie sagen ausreichend, dann muss ich natürlich sagen, nein, an der Stelle nicht. Und warum sage ich das ein bisschen lachend? Erstmal, der Zivilschutz in Deutschland ist gut aufgestellt. Das, was wir tagtäglich tun in unserer Arbeit, und das ist nicht nur das Technische Hilfswerk, das sind natürlich auch die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr, denn es fängt ja in der Kommune an, dieses Thema Zivilschutz in der Kommune, Länder und dann die Bundesebene. Da machen wir tagtäglich etwas, ob das Resultat ist eines kriegerischen Angriffs oder eines Cyberangriffs. Sie haben Spanien erwähnt. Oder es ist ein Stromausfall, der kann ja auch teilweise verursacht werden, zum Beispiel durch Bauarbeiten. Das Resultat ist ja erstmal dasselbe. Es fehlt der Strom oder zu viel Wasser fließt, zu wenig Wasser fließt und dann machen wir unseren Job. Wenn ich jetzt allerdings dahin gehe und sage, dass das Thema einer optimierten Zivilschutztüchtigkeit im Raum steht, wo auch Bedarfe beispielsweise des Verteidigungsministers für das Thema der Kriegstüchtigkeit, des Aufwachsens beispielsweise auch Truppenbewegungen in Deutschland, dann müssen wir da noch nachlegen an der Stelle. Das sage ich auch ganz deutlich. Wir brauchen da Planbarkeit, wir brauchen Sicherheit und die Grundgesetzänderung am 18. März, die das Aussetzen der Schuldenbremse nicht nur für den Bereich der Verteidigung, der äußeren Verteidigung vorsieht, sondern auch für den Zivil- und Bevölkerungsschutz. Das ist die rechtliche Grundlage, die wir an der Stelle gebraucht haben.
Es gibt ja Kenner, die rechnen spätestens 2029 mit einem militärischen Angriff auf NATO-Gebiet. Also, es könnte auch Deutschland treffen. Was braucht es denn, um den Zivilschutz dafür resilient zu machen? Woran mangelt es jetzt konkret?
Also, wir müssen im Bereich des Zivilschutzes jetzt die Chancen nutzen, die uns der Deutsche Bundestag gegeben hat. Ich habe gerade schon die Schuldenbremse erwähnt, aber auch das Sondervermögen Infrastruktur. Wir können beispielsweise noch einiges tun im Bereich der der Optimierung, in der Ausstattung. Das betrifft Netzersatzanlagen einer bestimmten Größenordnung. Das ist moderne Ausstattung, wie zum Beispiel auch jetzt mal Drohnentechnologie genannt. Das heißt, dass ich beispielsweise mit Drohnen über ein Schadensgebiet gehen kann. Das gibt mir schon einen Einblick in die Lage, ohne dass ich schon Einsatzkräfte vor Ort habe. Wir müssen mit der Zeit gehen. Das Thema der Digitalisierung, digitale Einsatzakten. Also das ist etwas, da müssen wir uns jetzt konsequent drauf ausrichten und daran weiterarbeiten. Aber wir fangen nicht bei Null an. Wir haben schon eine ganze Menge, nur daran, das müssen wir jetzt weiter konsequent aus- und aufarbeiten.
Nun gibt es ja Leute, die konkret jahrelange Vernachlässigung des Zivilschutzes bemängeln. Ist das eine sozusagen negative Friedensdividende gewesen?
Genauso können Sie das sagen. Also ich möchte da auch mal etwas vorsichtiger formulieren. Wir waren Ende der 80er Jahre, der eiserne Vorhang war gefallen, wir waren umgeben von Freunden. Und da hat man gedacht, das braucht es ja nicht mehr. Und das möchte ich auch durchaus mit einem neutralen Ton sagen und nicht jetzt, wo wir in dieser Situation sind, ne? Hinterher in der Geschichte sind wir immer ein bisschen schlauer, dass wir da gedacht haben, wir haben keine Fronten mehr in dem Sinne, wir haben nicht den Warschauer Pakt und die NATO, sondern wir arbeiten jetzt gemeinsam. Es hat gemeinsame Initiativen gegeben, NATO und Russland. Es gab Partnership for Peace-Aktionen. Da war die Notwendigkeit nicht da. Und wenn ich Vereinbarungen habe, wenn ich Verträge habe, wenn ich Völkerrecht habe, dann hat es das in dem Sinne nicht mehr gebraucht. Und das ist mit dem 24. Februar 2022 komplett erschüttert worden.
Zivilschutz, da fallen vielen Leuten vor allem Bunker ein. Wie wichtig sind denn eigentlich solche Schutzräume? Ist das eine veraltete Vorstellung?
Ich spreche jetzt ein bisschen für meinen Kollegen, den Präsidenten des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, BBK, hier in Bonn, weil das Thema Schutzräume und auch Bunker fällt unter die Ägide des BBK. Aber ganz grundsätzlich, ja, es sind veraltete Vorstellungen. Auch damals schon, als es die Bunker noch gab, die sind ja auch dann sukzessive abgeschafft worden, ist ja nur für einen Bruchteil der Menschen überhaupt Raum gewesen. Wir müssen uns jetzt darauf einstellen, auf andere Szenarien. Und das ist etwas, wenn wir in die Ukraine schauen, dass wir auch für den Aspekt des Zivilschutzes jetzt Lehren ziehen müssen und auch tun aus dem Ukraine-Krieg. Das heißt, wie kann ich zum Beispiel Vorsorge treffen, indem ich sage, wir nehmen die U-Bahn-Schächte, wir nehmen auch Tiefgaragenplätze. Also wir müssen uns darauf anders einstellen, was braucht es an Schutz? Denn wir sehen auch anhand der Ukraine, es herrscht ein Wahnsinnsbombardement, kann man gar nicht anders sagen, im Donbass, im Osten. Da erlebt man das Zweite Weltkriegsszenario, wenn ich das mal so nennen darf. In der übrigen Ukraine, und ich bin im August letzten Jahres in Kiew gewesen, da geht der Alltag in Anführungsstrichen weiter, allerdings immer wieder unterbrochen durch Luftalarme. Und dann wird quasi über eine App, die es georeferenziert, für jede Person, die diese App aufgerufen hat, der nächste Schutzraum angezeigt. Und das können öffentliche Gebäude sein, Keller etc. Also wir müssen das ganze Thema anders denken.
Sie haben jetzt gerade das BBK genannt, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Das ist ein großer Akteur im Zivilschutz neben dem THW, das jetzt ja 75 Jahre besteht. Wie ergänzen Sie einander eigentlich?
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe organisiert beispielsweise das Thema Informationen der Bevölkerung und gibt sehr viele Materialien heraus, die auch frei zugänglich sind, die zum Beispiel auch an Schulen schon genutzt werden. Und wenn das THW angefragt ist, in eine AG, in eine Schule zu gehen und dieses Thema vorzustellen, da nutzen wir natürlich die Erkenntnisse des BBK. Das BBK schaut sich an das Thema der ergänzenden Schutzausstattung des Bundes. Es ist ja so, dass der Bund Ausstattungshilfe für die Feuerwehren, beispielsweise medizinische Taskforce etc. zur Verfügung stellt. Also wir sind so ein bisschen die zwei Seiten einer Medaille. Das BBK in der konzeptionellen Arbeit, was das Thema Information der Bevölkerung, Warnung der Bevölkerung, die NINA-Warn-App möchte ich an der Stelle auch mal thematisieren, angeht und die Unterstützung der Kommunen und Länder an der Stelle. Und das technische Hilfswerk ist die Zivilschutzorganisation des Bundes mit eigenen ehrenamtlichen Kräften, denn das macht uns ja aus. Die Behörde an sich ist ja sehr, sehr klein und mit 98% Ehrenamt sind das die Einsatzkräfte, die unsere Arbeit tragen.
Nun ist Zivilschutz in Deutschland, Sie haben es schon anklingen lassen, Sache von Ländern, Gemeinden, aber auch Bund. Ist diese Mehrschichtigkeit eigentlich Hilfe oder eher Hindernis beim Ausbau der Zivilschutzinfrastruktur?
Das ist eher insofern unterstützend, als dass wir sagen, auch in Friedenszeiten, das sind ja die wichtigen Ressourcen, die wir vor Ort haben. Und das ist ja dann die Aufwuchsfähigkeit. Denn das Szenario, wie gesagt nochmal, ob es eine große Katastrophe ist, ich möchte hier mal erinnern, 2021 im Sommer, das Starkregenereignis Bernd. Landläufig kennt man es eher unter der Ahrtal-Katastrophe, aber es waren ja auch Teile von Nordrhein-Westfalen betroffen. Da ist es so, dass diese Kräfte wachsen ja dann auf an der Stelle. Und von daher ist es eine große Hilfe, dass wir so dezentral aufgestellt sind. Auch das macht uns resilienter, macht uns stärker, wenn wir beispielsweise Sabotageakte, wie von Ihnen bereits angesprochen, hätten oder Störfälle. Ja, dann ist das punktuell betroffen, aber nicht eine flächendeckende Notlage, weil wir dann immer wieder mit Kräften vor Ort eingreifen können.
Also organisatorisch, wenn ich Sie recht verstehe, ist die Sache gut organisiert und gerecht verteilt. Wie ist es denn finanziell mit der Verantwortung für den Zivilschutz? Ist das finanziell auch gerecht verteilt?
Also finanziell, da geht in der Tat noch was. Und da hat der Deutsche Bundestag jetzt die entsprechenden Weichen gestellt durch die Grundgesetzänderung. Da müssen wir alle gemeinsam auf den verschiedenen Ebenen noch weiterarbeiten, uns weiter darauf einstellen, dass es sowohl in der materiellen Ausstattung so, als auch, wie gesagt, in der digitalen Welt. Und das geht nicht ohne zusätzliche finanzielle Unterstützung. Und die müssen nachhaltig mittel- bis langfristig zur Verfügung gestellt werden, und zwar verlässlich.
Frau Lackner, Sie haben in Japan gelebt, wo Katastrophenschutz fest im Alltag verankert ist. Was können wir von Japan lernen?
Wir können von Japan lernen und von anderen Ländern, bei denen Katastrophen quasi zum Tagesgeschäft gehören. In Japan ist es das Thema Erdbeben. Japan hat daraus gelernt, dass Anfang des 20. Jahrhunderts es ein verheerendes Erdbeben gegeben hat am 1.9. Und seitdem gibt es jedes Jahr am 1.9. einen Erdbebentag. Und das lernen schon die ganz Kleinen im Kindergarten. Wohin bewege ich mich dann? Ich suche Schutz in einem Türrahmen oder unter einem Tisch. Das wird alles kindgerecht aufbereitet. Und daraus haben wir insofern schon gelernt. Ich habe ja schon angesprochen, wir haben jetzt auch einen Bevölkerungsschutztag. Das ist so, dass wir dann auch viele Dinge anbieten mit den Kameradinnen und Kameraden der Weißen Hilfeleistungsorganisationen, dass man kindgerecht in kleinen Büchern schon darstellt, wie läuft eine Katastrophe ab, was ist das überhaupt, welche Rufnummer wähle ich dann. Also indem man den Menschen auch etwas zutraut, indem man es kommuniziert, indem man nicht jedes Argument niederschmettert, wir wollen ja keine Panik verbreiten. Information ist keine Panik. Und in dem Moment, wo ich weiß, was ich zu tun habe, wie ich mich vorbereiten kann und wie ich mich dann verhalte, in dem Moment werde ich resilient.
In Japan ist es der Erdbebenschutz. In Finnland, ein bisschen näher an uns dran, ist Zivilschutz ebenfalls fest verankert, allerdings wegen der militärischen Bedrohung durch Russland. Und das im Grunde nicht erst in jüngster Vergangenheit, sondern durchweg, durch den ganzen Kalten Krieg schon hinweg. Was können wir uns von den Finnen abgucken, die ja ganz anders aufgestellt sein müssen?
Ja, man merkt es, dass da, wo eine Bedrohung eben sehr viel näher ist, beispielsweise durch gemeinsame Geschichte, durch gemeinsame Grenzen, dass man da sehr viel bewusster ist. Und jetzt ist Finnland und auch die baltischen Staaten sind vergleichsweise kleine Staaten, flache, schlanke Hierarchien. Und da hat man von vornherein gesagt, wir müssen uns dessen bewusst sein. Wir haben zum Beispiel gar nicht jetzt vielleicht die militärische Kapazität. Wir brauchen die Bevölkerung, wir brauchen auch eine Sicherheit für die Bevölkerung, dass die genau wissen, was sie zu tun haben, auch wohin sie sich begeben können. Finnland hat beispielsweise schon sehr viel unter die Erde verlagert. Also da gibt es Schulen, da gibt es Schwimmbäder, da gibt es Shopping-Center. Da geht man ganz anders mit dem Thema um. Nochmal, wir in der Mitte Europas, ganz klar sind wir davon ausgegangen, haben geglaubt, von Freunden umgeben, so etwas wird nicht nochmal wieder passieren. Und dieses Bewusstsein muss jetzt auch ein Stück weit wieder neu geschaffen werden. Und wir müssen auch das Bewusstsein haben, dass neben einer militärischen Bedrohung wir auch weiterhin Folgen des Klimawandels haben, Extremwetterereignisse, die nicht ausbleiben, beispielsweise aktuell. Auch wenn man sich über die schöne Sonne freut, wir haben mit höchste Waldbrandgefahrenstufen, auch jetzt schon wieder in Deutschland. Also mit einer Bedrohung, mit einer Gefahr umgehen, realistisch umgehen, Handlungsoptionen aufzeigen. Baden-Württemberg beispielsweise hat als Bundesland in den Schulen, in den 6. Klassen das Thema Selbstschutz, Bevölkerungsschutz eingeführt. Wie gehe ich damit um? Da ist auch das THW ein gern gesehener Gast, um das THW und seine Arbeit vorzustellen. Also auf diesem Wege weitermachen.
Ich habe bei der Vorbereitung dieses Gesprächs mit Ihnen, Frau Lackner, die Vokabel Katastrophendemenz kennengelernt. Dass Menschen Krisen und Katastrophen offenbar schnell vergessen. Sie haben jetzt schon einige Mittel genannt, um dieser Demenz zu begegnen. Würde denn so eine flächendeckende, also bundesweite, ausführliche Informationskampagne, wie es sie zum Beispiel in Schweden gibt, da helfen?
Das gibt es ja schon. Da möchte ich auch noch mal wieder verweisen auf das BBK. Das BBK hat die unterschiedlichsten Medien, stellt sie zur Verfügung, unter anderem eben auch eine Broschüre, die der schwedischen sehr ähnlich ist. Da wird auch aktuell an einer Neuauflage gearbeitet. Denn die schwedische Broschüre, die ich sehr gut finde, weil sie ist sehr klar, sehr einfach gehalten an der Stelle. Da weiß jeder Mensch, was er oder sie zu tun hat. Indem es beispielsweise heißt, sollte es mal zu einem Angriffsszenario kommen, gehen Sie zur Arbeit. Und wenn Sie etwas anderes hören, dann agieren Sie so, wie man es Ihnen sagt, aber erst mal agieren Sie ganz normal weiter.
Gefahren gibt's immer, könnte man sagen. Ob sie zur Katastrophe werden, das hängt von uns ab.
Richtig. Ganz genau richtig, ja.
Resilienz, die Sie mehrfach angesprochen haben, das gilt ja auch als Bildungsaufgabe. Das Bundesinnenministerium hat noch unter Nancy Faeser zuletzt Krisentraining für Schüler und Schülerinnen angeregt. Halten Sie das auch für sinnvoll?
Auf jeden Fall halte ich das für sinnvoll. Jetzt ist das natürlich Sache der Kultusministerien der Länder. Da gehören Bildung, Schulen, ist im föderalen System verankert. Und deswegen kann ich im Moment auch nur sagen, ich kenne es aus Baden-Württemberg, dass da auch schon passiert. Materialien angepasst für junge Menschen sind über die Website des BBK auch abrufbar, stehen zur Verfügung. Denn Kinder und Jugendliche sind ungeheuer resilient und nehmen sehr, sehr viel auf und erzählen das dann auch zu Hause und gehen dann auch in die Aktion. Und wir alle erinnern uns, als das Thema noch relativ neu war, Mülltrennung, und man hat das schon in den Kitas und Schulen gemacht, dass man von den Kindern dann abends auch ermahnt wurde, du Mama, du Papa, Bananenschale, dafür braucht es jetzt einen anderen Mülleimer. Ja. Also das hilft ungemein.
Ein Bereich, in dem Deutschland international hinterherhinkt, das ist Digitalität, Digitalisierung. Aber hybride Angriffe und digitale Desinformation sind Risiken, die bereits bestehen, die wir auch erleben. Gibt es so etwas wie einen digitalen Bevölkerungsschutz?
Er ist zumindest verankert auch im Koalitionsvertrag beziehungsweise die Ausweitung dessen. Selbstverständlich haben wir das Thema der Cyberabwehr. Wir haben mit dem Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik einen ganz, ganz starken Partner an der Stelle. Und wir werden jetzt ja auch mit einem Digitalministerium und gleichzeitig auch Staatsmodernisierung, damit sind die richtigen Weichenstellungen gegeben. Und wir im THW beispielsweise haben uns auch darauf eingestellt, dass wir auch viel mehr im virtuellen Raum unterwegs sein müssen. Wir werden anlässlich unseres Festaktes auch einen neuen virtuellen, den ersten virtuellen Ortsverband aus der Taufe heben. Und das ist eine ganz junge Einheit, die nennt sich Virtual Operations Support Team. Das heißt also, in virtuellen Lagen unterstützen, beispielsweise im Auftrag der Bundespolizei, dass wir Netzbeobachtung machen, was rund um Demonstrationen ist oder beispielsweise bei der Euro 24, dass wir geschaut haben, was tummelt sich denn da im Netz, wer versammelt sich da, wo gibt es Äußerungen, wo gibt es erste Hinweise auf eventuelle Störer. Also wir müssen noch weiter in der Digitalisierung voranschreiten, auch bei unserem Thema Zivil- und Katastrophenschutz. Aber ich sage, die Weichen sind jetzt dafür gestellt.
Wo sehen Sie den deutschen Zivilschutz in 5 Jahren?
In 5 Jahren sehe ich den Zivilschutz optimiert in seiner Zivilschutztüchtigkeit. Das heißt, über die Möglichkeiten der Grundgesetzänderung haben die ehrenamtlichen Kräfte, und es sind überwiegend ehrenamtliche Kräfte im Zivilschutz in Deutschland, die Rahmenbedingungen, die sie brauchen. Das heißt, adäquate Liegenschaften, adäquate und zeitangemessene Ausstattung, moderne Ausstattung. Ich habe auf der einen Seite bereits Drohnentechnologie angesprochen, aber auch das Thema Robotics. Da müssen wir deutlich weitermachen. Ich sehe engagierte Menschen, ich sehe Menschen, die aus jedem Milieu zusammenkommen und deswegen auch die Basis von Demokratie in Deutschland bilden, indem wir einer Spaltung der Gesellschaft entgegenwirken. Denn viele Fake News, Desinformationen sollen das Vertrauen in staatliches Handeln unterminieren. Und da sehe ich, dass wir in 5 Jahren einen großen Schritt weitergegangen sind.
Frau Lackner, das Technische Hilfswerk wird jetzt 75, beziehungsweise ist in diesem Jahr 75 Jahre alt geworden. Es lebt vom Ehrenamt, diese Behörde, die Sie leiten. Gelingt es Ihnen eigentlich, genug Nachwuchs zu gewinnen?
Dankenswerterweise kann ich Ihre Frage bejahen. Und dazu muss ich sagen, dass die vielen Katastrophen der letzten Jahre haben dazu geführt, dass die Menschen auch gesagt haben, naja, nichts gelingt automatisch. Und ich möchte und will mich einbringen. Und das ist etwas, auf das wir in Deutschland sehr, sehr stolz sein können, dass wir ein so hohes Maß ehrenamtliches Engagement in Deutschland haben. Und wir merken auch, dass, wenn ich auch der Corona-Pandemie an für sich nichts Gutes abgewinnen kann. Das, was es gezeigt hat, ist, dass ein effektives Arbeiten im Homeoffice möglich ist. Und dadurch haben viele Menschen etwas Zeit gespart und haben sich überlegt, wie investiere ich diese Zeit? Also das merken wir ganz deutlich, dass wir da einen Zulauf dieses Mittelalters, so möchte ich jetzt mal sagen, haben. Also Mitte 30 bis Mitte 50. Wir sehen aber auch bei den Kindern und Jugendlichen, dass sie gerne sich einbringen wollen, dass sie auch natürlich gerne mit Technik umgehen wollen. Und im Moment, sage ich, sind wir da gut unterwegs. Wo wir auch immer noch etwas hinschauen, das ist natürlich das Thema der Mädchen und Frauen im THW. Da sind wir auch schon besser geworden, aber da geht auch noch was.
Nun hat sich das Budget des THW innerhalb der letzten 10 Jahre, glaube ich, verdoppelt. Reicht das eigentlich aus, um all diese Aufgaben zu finanzieren, die Sie inzwischen haben?
Jetzt muss man dazu sagen, ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Es hatte sich verdoppelt aufgrund vieler Sondermittel, die wir erhalten haben, aufgrund der zahlreichen Katastrophenlagen, die wir bewältigt haben, wo man gesehen hat, da braucht es noch was im Bereich der Ausstattung. Und diese Sondertöpfe haben Ende 23 ein Ende gefunden. Und von daher sage ich, es braucht einen Aufwuchs, weil wir alleine das Thema Inflationsausgleich nicht ausreichend berücksichtigt sehen. Alles ist teurer geworden. Wir zahlen ja auch Miete. Wir zahlen ja auch Strom, Gas und Nebenkosten. Wir lassen unsere Fahrzeuge reparieren. Alles ist teurer geworden. Da habe ich noch kein bisschen mehr an Ausstattung oder persönlicher Schutzausstattung. Also das reicht nicht. Also da gehen wir auch davon aus, dass wir natürlich jetzt eben, wie gesagt, mit der Basis, aufgrund der Basis der Grundgesetzänderung da entsprechend berücksichtigt sind. Und wenn wir mit rund 88.000 Ehrenamtlichen so viele sind wie noch nie in unserer Geschichte, bedeutet das auch eben, dass mehr Menschen ausgebildet werden wollen und auch müssen, persönliche Schutzausstattung erhalten. Also all das müssen wir nachhaltig sicherstellen in den kommenden Jahren.
Frau Lackner, Sie haben vorhin verwiesen auf das BBK, dessen konkrete Tipps, wie Bürgerinnen und Bürger für den Notfall vorsorgen können, müssen. Deshalb zum Schluss nur noch die Frage, was ist in Ihrem Notfallkoffer?
In meinem Notfallkoffer kann ich Ihnen genau sagen, ich habe ein Kurbelradio, was auch über Solar funktioniert und auch noch eine Taschenlampe hat. Ich habe alle meine wichtigen Dokumente da drin. Ich habe Wasser da drin. Ich habe eine Powerbank. Ich habe Zahnbürste, Zahnpasta, Wechselwäsche. Und ich habe all meine privaten Kontakte, natürlich auch die dienstlichen, aber im Ausdruck in einem Grabbag, in meinem Rucksack, weil ich das alles auch schon mal vorbereitet hatte, inklusive auch eines aktuellen Testaments, bevor ich in die Ukraine gefahren bin.
Vielen Dank, Frau Lackner. Der Zivilschutz in Deutschland war Thema des Gesprächs mit Sabine Lackner, der Präsidentin der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk, die in diesem Jahr 75 Jahre alt wird. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Mattei.
Mattei fragt ist ein Podcast von RBB 24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24-inforadio.de/podcasts.